Ich bin's, Matze, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über die verschiedensten Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist bei mir Nico. Und Nico ist quasi ein Social-Media-Star, muss man sagen, durch seinen Garten geworden. Hi!
Guten Morgen! Wir haben ja morgen, also auch wenn man es nicht morgens hört, aber wir sagen uns mal guten Morgen.
Ja, genau. Erzähl doch einfach ein bisschen über dich. Ich glaube, du kannst dich viel besser vorstellen, als ich das könnte.
Ja, also hallo erstmal an alle. Und ja, wo fange ich an? Ich bin Gärtner aus Leidenschaft, beziehungsweise Selbstversorger aus Leidenschaft. Mach das jetzt schon seit mehr als meinem halben Leben, beziehungsweise eigentlich fast genau mein halbes Leben. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, bin jetzt 25 und das heißt, der Garten ist eigentlich schon immer da. Ich bin auch auf Kindesbeinen schon groß geworden, im Garten von meinem Opa eben, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist, und bin dort dann im Sommer immer hingefahren, habe Tomaten geerntet, habe Opa immer geholfen, die Kartoffeln zu stecken, die Bohnen zu stecken und so weiter. Also es war schon immer da. Im Alter von 12 Jahren wollte ich das dann irgendwann mal selbst machen, nicht einfach immer nur Opa helfen, sondern auch mal selbst was machen. Und dann hat sich das in den letzten 12, 13 Jahren immer weiter gesteigert, vom kleinen Gemüsebeet mit 8, 9, vielleicht 10 Quadratmetern zu Hause am Elternhaus zu mittlerweile 1200 Quadratmeter Nutzgarten mit vielen Obstbäumen, mit riesiger Anbaufläche für Gemüse. Und das ist so ungefähr mein Tagesgeschäft.
Okay, krass. Das ist ja wirklich quasi von der Pike auf mitgelernt. Hast du die Faszination für Natur und Garten von deinem Opa übernommen? Würdest du sagen, du hast die gelernt oder hast du es selber gespürt? Oder ist es eine Mischung?
Es ist eine Mischung. Es war einfach da. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe es halt als Kind schon immer toll gefunden und ich wollte auch immer hin. Also es war nicht so dieses, es ist Freitag, du musst zu Opa und du musst dem helfen, sondern ich habe dann mittwochs schon gefragt, wann ist denn endlich Freitag und ich kann zu Opa und Opa helfen. Mhm. Und so hat sich das einfach Stück für Stück entwickelt und ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Also ein Sommer ohne Tomaten ist kein Sommer und ein Herbst ohne Äpfel ist kein Herbst. Punkt.
Was ist besser, Obst oder Gemüse?
Tatsächlich Gemüse, muss ich sagen, weil so ein Obstbaum, der steht da, der ist einmal gepflanzt, da muss ich hoffen, dass was dranhängt, wenn nichts dranhängt, muss ich wieder ein Jahr warten, bis was dranhängt, und Gemüse ist einfach permanent immer da, das ist eine viel kürzere Kultur, in den meisten Fällen zumindest, und da fällt es dann auch nicht so ins Gewicht, wenn es mal einmal nicht klappt, weil dann steht schon wieder die nächste Jungpflanze parat, die gepflanzt wird und die dann hoffentlich besser wächst, also da ist nicht so dieses Scheitern-Gefühl, wenn es jetzt mal ein Jahr die Obsternte nichts ist, ist die Obsternte ein ganzes Jahr lang nichts, muss ich wieder ein Jahr warten. Und beim Gemüse gibt's immer was.
Sehr spannend. Lass es uns mal ein bisschen einordnen. Du hast gerade gesagt, seit 12 Jahren machst du jetzt deine eigene Gartenarbeit, aber daraus ist ja mehr geworden als ein Hobby. Würdest du Garten und Natur als deinen Beruf beschreiben oder wie sieht das aus in deinem Leben aktuell?
Mittlerweile ja. Also das war eigentlich immer mein Traum, den ich mich nie wirklich getraut habe zu träumen, weil ich gedacht habe, das funktioniert doch sowieso nicht. Das war lange Zeit eigentlich eher so geplant, dass ich einen ganz, in Anführungsstrichen, ganz normalen Beruf lerne, studiere und den Garten halt nebenbei als Hobby mache. Aber es hat sich dann durch Instagram, auch durch die Corona-Pandemie und durch das immer weiter gesteigerte Interesse der Gesamtgesellschaft am Gärtnern dann halt eben so entwickelt, dass diese Möglichkeit sich geboten hat, weil eben ich diesen Vorsprung schon hatte, weil ich nicht jetzt vor 2, 3 Jahren erst gestartet habe mit dem Gärtnern, sondern das schon immer mache. Und so hat sich das dann ergeben, dass über Instagram sich zum Beispiel Werbekooperationen angeboten haben, dass es mittlerweile einige Videoplattformen gibt, die auch, ich sag mal, für das Erstellen von Inhalten bezahlen. Das heißt, ich kann dann mit dem Erstellen von Gartenvideos Geld verdienen, mit Werbekooperationen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, was jetzt seit, was haben wir, April, seit 2 Monaten jetzt veröffentlicht ist. Bin mittlerweile im Redaktionsteam von Judith Rakers, der Tagesschausprecherin, im Home Farming Magazin als Gartenexperte. Und das alles zusammen ergibt sich so als mein Beruf. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du beruflich? dann sage ich entweder, ich bin Fachjournalist im Bereich Garten oder ich bin Garteninfluencer oder ich bin Content Creator, wie man das heute schimpft. Also es gibt nicht diese eine feste Berufsbezeichnung, aber alles zusammen setzt sich dann sozusagen zu meinem Beruf und gleichzeitig eben meiner Passion zum Gärtnern, zur Selbstversorgung dann zusammen.
Dadurch, dass du Gemüse und Obst und so weiter ja auch wachsen lässt, entstehen lässt, bist du ja insofern auch ein ganz realistischer Content Creator. Also da kommt dann ja auch messbarer Content bei raus, den man wiegen und essen kann.
Ja, das ist richtig. Also bei mir ist auch nichts gestellt. Also ich bin auch ehrlich, wenn was nicht funktioniert, weil das gehört zum Gärtnern eben dazu. Und ich mag auch diese Art und Weise nicht, Dinge jetzt darzustellen, als wäre in einem Garten jetzt alles perfekt und jeder soll gucken, wie perfekt das doch bei mir ist. Sondern ich will eher, ich sag mal, diese Passion dafür weitergeben, aber halt eben auch wirklich realistisch bleiben, dass halt nun mal nicht alles funktioniert. Gerade dieses Jahr. Sehr, sehr schwieriges Jahr. Es ist jetzt mittlerweile mein, keine Ahnung, 13., 14. Gartenjahr. Und es ist bisher tatsächlich das Schwierigste, obwohl ich jetzt natürlich mehr Wissen und Erfahrung habe als vor 10 Jahren. Aber es läuft fast genauso viel schief. Also das gehört einfach dazu. Und das ist auch eben Teil von dem, was ich in Social Media teile, um eben den Leuten auch zu zeigen, wenn es bei euch nicht funktioniert, das liegt nicht an euch. Es ist einfach so.
Um das abzuschließen, wie dein Leben funktioniert. Du hast ja gerade schon gesagt, du verdienst Geld damit, aber ich mutmaße auch, du gibst weniger aus, weil du deine eigenen Lebensmittel herstellst. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich herstelle, also herstellen klingt immer so, als würde ich irgendwie am Fließband stehen, aber das, was mein Garten eben unter meiner Regie produziert, wenn wir es jetzt mal so rumformulieren wollen, das ist schon so, dass man da so zwischen 2.000 und 5.000 Euro im Jahr sparen kann. Das ist aber auch wieder eine theoretische Geschichte, weil hätte ich jetzt keine eigenen Tomaten, würde ich nicht für so viel Geld Tomaten essen. Aber wenn sie da sind, dann isst man sie halt, ne? Aber jetzt, ich habe wirklich schon Jahre gehabt, da habe ich es wirklich fein und penibel aufgeschrieben, wie viel Gramm ich von welcher Kultur ernte. Habe dann halt hinterher im Winter, wenn dann die ganzen Ernten bzw. das Gartenjahr um war, das auch mal gegengerechnet und das hat meistens so einen Wert von 3.000 bis 5.000 Euro. Aber es muss halt eben auch was reingesteckt werden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Logisch, klar. Aber die Zahl ist natürlich echt eine Wow-Zahl. Das ist wirklich eine Menge Geld. Was für Pflanzen genau pflanzt du denn an?
Eigentlich alles, was man essen kann. Also es gibt wenige Ausnahmen an, ich sag mal, heimischen Pflanzen, die ich nicht anbaue. Spargel gehört zum Beispiel dazu. Das ist eine sehr schwierige Kultur, die ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne esse. Dann habe ich mit 3, 4 Kulturen einfach Probleme im Garten. Petersilienwurzel, Zwiebeln, Knoblauch, das sind Sachen, die wachsen bei mir einfach überhaupt nicht. Aber ansonsten wächst da eigentlich alles, was in unseren Breiten eben so möglich ist.
Was sind denn die Vorteile und was vielleicht auch die Nachteile am Selbstversorger-Dasein?
Vorteile sind ganz klar, ich habe rund ums Jahr wirklich Nahrungsmittel in super Qualität, mit super Geschmack, wo ich weiß, wo es herkommt. Das heißt, ich kann das einfach essen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob jetzt die Wassermelone irgendwo, keine Ahnung, in der Kläranlage transportiert wurde. Solche Bilder sieht man manchmal. Wenn ich die selber anbaue, dann muss ich mir so Gedanken nicht machen. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, man gewöhnt sich auch dran. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Kultur nicht habe, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren gab es kaum Tomaten, weil es einfach ein schlechtes Tomatenjahr war, dann will ich die gekauften auch gar nicht mehr essen, weil ich diese Qualität eben gewohnt bin. Und das ist dann schon manchmal schwierig, wenn es eine Kultur nicht gibt, dass ich mich dann durch alles durchprobiere, egal ob bio oder nicht, ob teuer oder nicht, es schmeckt dann irgendwie alles nicht. Also das kommt dann irgendwann dazu. Aber man will es ja auch gar nicht mehr. Also ich bin froh, wenn ich wirklich so gut wie gar nichts Gekauftes mehr essen muss.
Also du bist geschmacksverwöhnt oder
Ja,
ja.
ja, ja.
Das ist natürlich wirklich eine Schwierigkeit. Wie machst du das denn dann, wenn du eingeladen bist bei Freunden oder im Restaurant oder so?
Also Restaurant gehe ich eigentlich nur dann, wenn es da was gibt, was ich selbst nicht kochen kann. Also irgendwas ganz Spezielles, was ich halt nicht kann oder wo ich keine Erfahrung habe, dann ist es ja auch was ganz anderes. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Restaurantgänger. Und wenn wir mal irgendwo jetzt zum Grillen eingeladen sind oder so, dann bin ich der Erste, der dann eben die Tomaten und die Zucchini und alles selbst mitbringt und dann sagt, nee, nee, kauft nichts, ich habe alles.
Du bist ein schwieriger Gast, aber sehr sympathisch natürlich auch gleichzeitig, wenn du dann die leckeren Sachen mitbringst.
Ja, das kann dann schon mal passieren, dass ich irgendwo dabei sitze und nur ein Glas Wasser trinke, aber ich bin damit glücklich, also ist alles gut.
Und das Wasser trinkst du, weil du sagst, das, was ihr da zu essen habt, schmeckt auch nicht anders.
Ja, manchmal, ja.
Okay, du hast gerade eben von leckerem Essen rund ums Jahr gesprochen und das wäre natürlich auch genau meine nächste Frage. Was sind denn deine Tipps, um das ganze Jahr vom eigenen Garten essen oder leben zu können? Wie stellst du sicher, dass es auch im Winter genug frische Lebensmittel gibt?
Zum einen brauchen wir eben die richtigen Sorten. Also ich muss wissen, was wächst im Winter und was nicht. Und das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte, ich darf keinen zu großen Fokus auf den Sommer legen. Sondern der Sommer ist eine Jahreszeit wie jede andere auch. Und bis vor, ja, 5, 6 Jahren würde ich mal sagen, bis dahin würde ich bei mir auch noch von Gärtnern sprechen, mittlerweile eher von der Selbstversorgung. War es eigentlich so, im Mai kam alles raus. Im Sommer habe ich geerntet wie verrückt bis ja, September, Anfang Oktober und dann war gar nichts mehr. Dann war der Garten gerade so von, ich sag mal, Mitte Juni bis Ende August überall üppig grün, alles war komplett bewachsen, wunderschön. Im Sommer wusste ich dann nicht, wohin mit den Ernten. Das Problem werden viele kennen, die zuhören. Und dieses Konzept habe ich mittlerweile geändert und habe wirklich auch im Sommer viele Beete, die gerade erst bepflanzt sind. Das heißt, es ist nicht dieser eine Schwall im Mai, der rauskommt, den gibt es immer noch, aber der ist gedrosselt, nicht mehr so viel. Und dann pflanze ich eben im Sommer und auch im Herbst immer wieder nach und plane eben Beete ein, die dann im Sommer zu einer Zeit, wo ich mich eigentlich freuen würde, wenn alles üppig ist, dann nur so eine ganz kleine Jungpflanze drauf sitzt, die dann eben im Herbst erst richtig wächst und dann November, Dezember, Januar, Februar geerntet werden kann. Und das Konzept funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe im Sommer immer noch mehr als im Winter, also das kann ich nicht leugnen. Aber es ist eben so, dass es im Sommer dann bei mir so ist, dass ich sag mal 8 Personen von dem Garten essen und im Winter reicht's dann aber immer noch für 3 bis 4.
Wow. Und ist es dann ein Unterschied, was für Pflanzen oder Gemüsesorten du anpflanzt? Oder sagst du, nö, nö, ist egal, dann machen wir die Tomaten im September, pflanzen wir die auch nochmal. Also ich als Laie würde sagen, das geht doch gar nicht.
Nein, das geht auch gar nicht. Also natürlich kann ich im September eine Tomate nach draußen setzen, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine gute Ernte bei rumkommt, ist relativ gering. Aber bei vielen Kulturen funktioniert eine lange Ernte, vor allen Dingen bei allen, die nicht frostempfindlich sind. Frostempfindlich haben wir halt jetzt, wie gesagt, die Tomate, da zählen auch die Paprika dazu, Kürbis, Gurke, Zucchini. Das funktioniert frisch natürlich im Winter nicht. Also das brauche ich gar niemandem einreden, das funktioniert nicht. Außer vielleicht in einem super beheizten Gewächshaus, aber so besonders nachhaltig ist das dann auch nicht. Und deshalb ist, ich sag mal, von November bis April, Mai ist dann halt eher so diese Zeit für Salate, für Kohlarten, für alle möglichen Wurzelgemüse und eben auch für die gelagerten Kulturen. Also wir haben mit Lagerungen bis März Kartoffeln, wir haben bis Februar, März Karotten, hätten theoretisch Zwiebeln, wenn sie bei mir wachsen würden, wenn es denn mal klappen würde, aber das funktioniert auch bis März, April. Also mit Lagerung und gleichzeitig einer frischen Ernte ist es schon so, dass wir, ich spreche jetzt wirklich mal von 4 Personen, 10 Monate wirklich nichts kaufen müssten. Ich nenne immer wieder das Beispiel, ich kaufe trotzdem im Dezember mal eine Orange, weil ich Lust drauf habe. Also ganz so
Okay.
drastisch sehe ich das nicht. Aber in der Theorie wäre es nicht nötig, dass wir 10 Monate lang theoretisch nicht einkaufen gehen müssten in Sachen Obst und Gemüse. Reden wir auch noch nicht von Getreide, von Öl, was weiß ich. Aber was das angeht, wie gesagt, 10 Monate, das kommt ganz gut hin.
Okay, und da hältst du dich dann auch wirklich dran. Also das gehört schon wirklich viel Disziplin dazu, oder? Weil manchmal, es ist ja eine Verlockung zu sagen, ich mache den Garten im Frühjahr voll, sodass im Sommer alles grün ist.
Ja, mittlerweile halte ich mich dran. Und wir sind ja hier im Gardena-Podcast, deshalb kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da hat die Marke Gardena auch ihren Anteil dran. Nämlich, das funktioniert erst, seitdem ich mit Sprenkler bewässer. Weil
Okay.
früher war es eigentlich immer so, mein Boden ist sehr sandig. Und bis vor 4 Jahren, meine ich, oder 5 Jahren, ja, 4, 5 Jahre, habe ich alles mit der Kanne gewässert. Und dann habe ich ab Juni, also sobald der Sommer so richtig losging, habe ich keine Kultur mehr ans Wachsen bekommen. Da musste Mitte, Ende Mai alles auf dem Beet sitzen, sonst ist nichts mehr angegangen. Da konnte ich im Sommer mit der Gießkanne 5-mal dahin rennen und den Salat gießen, er ist einfach nicht gewachsen. Oder die Bohnen nochmal im Juli aussehen, dass sie wirklich bis Oktober dann tragen, da war nicht dran zu denken. Ich habe eine Reihe Bohnen gesät, 10 Meter, eine ganze 10 Meter Reihe, 3 Stück sind gekommen. Das hat nie funktioniert und seitdem eben ich das mit Sprenkler bewässern kann, ist es so, dass einfach egal wann ich was pflanze, es wächst immer an. Egal wie heiß es ist, egal wie trocken es ist. Und seitdem funktioniert die Selbstversorgung auch wirklich länger. Ohne könnte ich nicht mehr. Also da wäre es dann wirklich wieder so, alles im Mai nach draußen und im September ist der Garten dann wieder leer.
Gucken, was übrig bleibt sozusagen. Okay, krass. Ja, also genau. Da ist es, diese konstante Feuchtigkeit, die hilft den Pflanzen extrem.
Ja, wenn man jetzt einen Lehmboden hat zum Beispiel, der Feuchtigkeit viel besser speichern kann, ja, dann kann ich auch einmal am Tag mit der Gießkanne hingehen und die frisch gesäten Buschbohnen gießen und die keimen trotzdem. Aber bei mir ging das nicht. Also es war wirklich früher so, dass ab Ende August standen noch die Paprika, ein paar späte Kartoffeln und der Kürbis. Ansonsten war alles leer.
Wow, okay. Jetzt, wir haben so viel über Gemüse gesprochen und teilweise auch über Obst, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber dann lass uns nochmal an die Anfänge gehen. Wenn ich jetzt meinen Selbstversorgergarten starten und anlegen möchte oder meinen Garten anpassen möchte, was sind die ersten Schritte? Was muss ich machen?
Als erstes würde ich sagen, weil das dauert am längsten, Obstbäume pflanzen, wenn Platz ist. Mhm. Weil bis so ein Obstbaum wirklich mal in einem guten Ertrag steht, das dauert mehrere Jahre. Also da keine Zeit verlieren, Obstbäume pflanzen. Ich habe auch vor 7 Jahren angefangen, in meinem neuen Garten die Obstbäume zu pflanzen. Da sind welche dabei, die haben bis heute nicht getragen. Mhm. Aber gerade wenn man langfristig denkt, macht das absolut Sinn. Und dann eben natürlich Beete anlegen. Und da als allererstes auf die Erde gucken, vielleicht auch mal eine Bodenanalyse machen, das kann man bei verschiedenen Stellen einreichen, kostet auch nicht viel, also als ich es noch gemacht habe, hat es 30, 35 Euro gekostet, mittlerweile wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, ist ja alles teurer geworden, aber das würde ich als allererstes machen und dann eben über Jahre den Boden verbessern. Also mein Garten ist, ich sag mal, erst seit 4 Jahren wirklich so, dass er in einem guten Ertrag steht und alle Kulturen, bis auf wenige Ausnahmen, aber die hatten wir immer, in jedem Garten, alle Kulturen wirklich gut wachsen und das hat ziemlich lange gedauert, bis der Boden richtig gut war.
Gibt's denn was, wenn jemand sagt, ich bin jetzt kein super duper Gartenexperte, ich habe so einen hellgrünen Daumen vielleicht, damit fang mal an, das geht immer?
Kartoffeln ist eine ganz einfache Kultur, muss man nicht viel machen. Im April in die Erde, einmal anhäufeln und dann warten, bis sie fertig zu ernten sind. Muss man auch mal gießen, ja, aber da braucht man jetzt nicht viel Feingefühl für. Wo ich immer wieder so von abrate, gerade für Leute, die gerade anfangen, sind so diese Kulturen, die einem gerne mal als die Gartenhelden, sage ich mal, angepriesen werden. Das ist die Tomate, die Gurke und die Möhre. Mhm. Das sind so ziemlich die drei schwierigsten Kulturen überhaupt. Also alles andere ist einfacher und gerade für Leute, die gerade anfangen und vielleicht genau mit diesen drei Kulturen anfangen, ist, ich sag mal, das Potenzial, was falsch zu machen, was dann auch wirklich sich in der Ernte widerspiegelt, doch deutlich höher als bei eigentlich allen anderen Kulturen. Deshalb anfangen, vielleicht lieber erstmal mit was anderem und dann, wenn der Daumen ein bisschen dunkelgrüner geworden ist, dann vielleicht auch an die Tomate und an die Gurke und an die Möhre. Weil, also auch bei mir, das funktioniert nicht jedes Jahr. Also ich habe jetzt dieses Jahr Möhren gesät vor 6 Wochen schon her. Mhm. Es ist fast nichts gekeimt, habe ich nochmal nachgesät. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Gurken funktioniert bei mir ja in 2 von 3 Jahren, wenn ich Glück habe. Und Tomaten kommen auch alle 2, 3 Jahre mal vor, dass ein Totalausfall ist. Alle anderen Kulturen sind einfacher.
Wie schön, dass du das aber auch selber von dir so berichtest, dass da niemand perfekt ist und auch nicht sein kann wahrscheinlich. Ein schöner Tipp, finde ich super.
Ja, und selbst wenn, ihr könnt alles perfekt machen, das Wetter könnt ihr nicht bestimmen. Also ich kann beim Tomatenanbau alles richtig machen, ohne jetzt in Anführungsstrichen einen Fehler zu machen. Ja, wenn es den ganzen Sommer regnet, dann wird das nichts.
Alles klar, da hat man es dann nicht in der Hand, genau. Hast du denn trotzdem eine Idee oder Tipps, wie man zu Hause im eigenen Garten seine Ernte maximieren kann? Gibt es da irgendwie so kleine Geheimtipps?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. An der Stelle auch einmal kurz Werbung für mein Buch, Ernte mehr als du denkst, also genau darum geht's. Da ist so ein Geheimtipp, den auch wirklich, den habe ich vorher noch nie in einem Buch gelesen. Den habe ich irgendwann mal selbst ausprobiert und habe gemerkt, wow, das macht richtig was aus. Lass die Pflanzen nicht so lange auf dem Beet. Zum Beispiel eine Zucchini-Pflanze, die im August langsam nachlässt zu tragen. Mach die raus, mach neue Pflanzen rein. Dann habt ihr im Herbst zum Beispiel Kohlrabi im August nochmal gepflanzt, habt ihr im Herbst eine tolle Kohlrabi-Ernte und opfert in Anführungsstrichen dann 3, 4, 5 Zucchinis, die sich ab der Zeit ein bisschen schwerer tun. Dafür, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, kommen bei mir Zucchini sogar mehrfach im Jahr in die Erde. Also nicht einmal im Mai und dann nicht mehr, sondern ich pflanze mittlerweile Zucchini im Mai, im Juni und nochmal im Juli. Und sobald sie eben aus dem Vollertrag raus ist und die Pflanze langsam ein bisschen kränklich wird und nicht mehr so viel dranhängt einfach, kommt die Pflanze raus, das Beet ist wieder frei für die nächste Kultur, die dann später trägt. Und bis dahin ist dann die Zucchini-Pflanze, die ich einen Monat später gesät habe, dann eben wieder im Vollertrag drin und ich habe trotzdem durchgehend Zucchini. So habe ich die Beete deutlich besser genutzt und das führt auf kleiner Fläche dazu, dass deutlich mehr Ernte ist, aber auf großer Fläche, jetzt auf meine 500 Quadratmeter Beetfläche gerechnet, führt das am Ende vom Jahr auch zu einer wirklich massiven Steigerung. Das kann man nicht anders sagen.
Hätte ich nicht gedacht. Das ist ein super Tipp. Und wo wir gerade beim Thema sind, würde ich direkt noch gerne weiterfragen. Hättest du auch Tipps für Anfänger? Also Sachen, von denen du sagst, vielleicht so 3 Tipps, die du vorher gerne gewusst hättest, die du dann erst mühsam rausfinden musstest?
Also zum einen der wichtigste Tipp für alle, die neu anfangen, einfach machen. Machen und ausprobieren, vielleicht auch wirklich Tagebuch führen oder was ähnliches, habe ich in den ersten Jahren auch gemacht. Mittlerweile führe ich das Tagebuch auf Instagram, da kann ich auch nochmal nachlesen, weil jeder Garten ist anders. Also auch da sich von Social Media oder Tipps, die man in Büchern liest, nicht allzu sehr beeinflussen lassen und denken, okay, der macht es so, dann muss es bei mir genauso funktionieren. Jeder Garten ist anders, also einfach ausprobieren und aus den Fehlern bzw. den Erfahrungen lernen. Und eben, das wäre jetzt so der zweite Tipp, erstmal mit einfachen Kulturen anfangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mangold ist eine einfache Kultur, da kann man eigentlich nichts dran falsch machen. Die Kartoffel habe ich gerade gesagt. Auch Zuckermais ist sowas, wächst total schnell. Da hat man auch Freude dran, wenn man das noch nie gemacht hat und sieht, wow, die Pflanze entwickelt sich. Bei einer Möhre muss man 4 Wochen warten, bis sie keimt und 2 Monate später ist sie dann 5 Zentimeter groß. Und die Zucchini. Das sind so, ich sag mal, die 3 Kulturen. Zucchini, Mangold oder 4 Kulturen. Zucchini, Mangold, Kartoffeln und Mais. Das wären jetzt so meine Anfängerkulturen, die ich raten würde. Und als dritten Tipp würde ich auch jetzt nochmal das anfügen, einfach die Beete auch nicht leer stehen lassen. Das ist vom Prinzip her ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, mit die Pflanzen nicht so lange draufstehen lassen. Aber auch wenn, sagen wir mal, irgendeine Pflanze im August fertig ist mit der Ernte oder im Juli, nehmen wir mal die Erbse zum Beispiel. Wenn ich eine Erbse im Frühjahr gepflanzt habe, die hält auch bis in Frost aus, dann muss ich nicht warten bis zu den Eisheiligen, dann ist die im Juli weg. Das Beet nicht leer stehen lassen, weil da war ja schon eine Erbse drauf, sondern wieder die nächste Kultur drauf. Im Juli geht noch sehr viel.
Kann man so ein Beet nicht auch auslaugen, also dass die Erde dann irgendwann nicht mehr so viele Nährstoffe enthält, wenn man am laufenden Bande eine Pflanze drauf hat?
Theoretisch ja, also da muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Zucchini nehmen, wenn ich nach der Zucchini jetzt noch einen sogenannten Starkzehrer draufsetze, wie Zuckermais oder Kopfkohl zum Beispiel, da muss ich dann nochmal nachdüngen. Also ganz, ganz grundsätzlich kann man durchaus darauf achten, dass man sagt, nach einem Schwachzehrer kommt dann der Starkzehrer und umgekehrt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte da relativ wenig drauf. Wenn ich einen Starkzehrer auf ein Beet setze, wird vorher nochmal gedüngt, organisch, mit Hornspänen oder mit Hornmehl, mit Pferdemist, mit Kaninchenmist, den wir auch haben. Und das kommt vor einem Starkzehrer eigentlich immer, egal ob da jetzt ein Schwachzehrer davor war oder ein Starkzehrer oder wie auch immer. Und wenn ich ein Radieschen irgendwo hinsehe, dann wird grundsätzlich nicht gedüngt, vollkommen egal, was vorher auf dem Beet war.
Okay, haben sich hoffentlich alle gemerkt. Dann kommen wir jetzt zu Fails. Was war dein vielleicht größter Garten-Fail? Gab es sowas?
Oh, sowas gibt's ständig. Also, ich sag mal, einer, für den ich selbst verantwortlich bin, war so meine dritte Tomatensaison. Ich habe angefangen mit Tomaten 2010, also schon ein paar Jährchen her. Und 2010 war ein sehr nasser Sommer. Und 2011 auch. Und da sind mir in beiden Jahren die Tomaten im August schon an der Krautfäule kaputt gegangen, trotz Überdachung. Und dann hatte ich ein Jahr später gesagt, naja, es sind ja die Blätter, die diese Krankheit bekommen. Ich war damals auch noch ein bisschen jünger. Und dann bin ich wirklich bei jedem Blatt, das aus der Tomatenpflanze gewachsen ist, hin und habe das abgeschnitten. Das heißt, die Tomatenpflanzen waren dann bei mir nur ein Stängel mit einem Fruchtstand dran, ohne Blätter. Die Ernte war jetzt nicht besonders gut und der Geschmack war auch miserabel. Solche Fehler macht man halt mal. Also damals war ich, keine Ahnung, das war 2012, da war ich 14, 15. Also das war wirklich ein Garten-Fail, den ich gemacht habe. Und ansonsten würden wir jetzt wieder bei den Tomaten bleiben, so leid es mir tut. Das war 2021, da konnte ich nichts für. Da hat es ja wirklich den ganzen Juli, fast überall in Deutschland, aber bei uns hier in der Region im Rhein-Main-Gebiet auch fast den ganzen Juli durchgeschüttet. Und ich habe in dem Jahr außer ein paar wenige Pflanzen im Gewächshaus nicht eine einzige Tomate geerntet. Also die hatten Ende Juni, Anfang Juli, hatten die schon Krautfäule. Das hatte ich so früh noch nie, selbst im ungeschützten Freiland. Also auch unter einem Regendach oder teilweise ganz im Freiland, teilweise sogar am Gewächshaus, hatten die schon Krautfäule, bevor ich ernten konnte. Also das war schon hart. Und 2021 war halt auch ein Jahr, in dem viele angefangen haben zu gärtnern. Da war das natürlich auch Riesenthema dann bei mir auf Instagram, dass ich gesagt habe, Leute, guckt auch bei mir. Das ist mein 13., 14. Tomatenjahr und auch bei mir funktioniert es nicht. Also gebt nicht auf. Das war auch wirklich ein ganz, ganz großer Fail, aber da konnte ich wiederum nichts dafür.
Kann man ja auch einen schönen Tipp daraus ableiten, ne? Einfach sagen, sich nicht ärgern lassen. Manchmal ist die Natur auch die Natur und geduldig bleiben und dann geht das schon irgendwann wieder.
Ja, einfach weitermachen und irgendwann kommt der Erfolg. Also es werden immer wieder Jahre dabei sein, wo vieles nicht wächst. Im Umkehrschluss, es gibt auch kein Jahr, in dem alles wächst. Also es gibt kein perfektes Wetter. Es ist egal, welches Wetter ist. Für irgendeine Kultur, die man im Garten hat, passt das gerade nicht. Und das gehört einfach dazu. Also für Perfektionisten ist Gärtnern entweder sehr gut, weil man dann lernt, dass es eben nicht perfekt geht, oder genau das Falsche, weil man nie glücklich ist. Kommt drauf an, wie man daran geht.
Dann hoffe ich, dass alle Perfektionisten eher lernen als aufgeben. Das wäre ja sehr, sehr
Ja,
schön.
bei mir war es so. Bei mir war es so. Ich bin auch wirklich Perfektionist und es ärgert mich bei jeder Pflanze, wenn jetzt irgendwo eine kleine Lücke auf einem Salatbeet ist, weil die eine Salatpflanze kaputt gegangen ist. Ich könnte mich da tierisch drüber ärgern, aber es nützt ja nichts.
Ja, richtig. Da bringt dir die Natur Gelassenheit bei. Das ist doch sehr, sehr schön. Sag
Ja.
mal, ich würde gerne nochmal aufs Thema Wetter zu sprechen kommen, weil du es auch gerade mehrfach mit angerissen hast. Gibt es Wetterlagen oder Situationen, wo du sprintest, wo du sagst, oh mein Gott, jetzt muss ich raus, ich muss dringend was machen, weil sonst geht mir was kaputt?
Leider sehr häufig im Frühjahr. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Wetter auch schon fast sogar noch länger als mit dem Garten. Also wie gesagt, Garten war schon immer da, aber seit ich selbst mache, ist auch das Thema Wetter für mich super wichtig. Ich habe selbst Wetterstatistiken, wo ich jeden Tag seit 2009 jeden Tag Höchst- und Tiefstemperaturen eintrage. Und es ist leider sehr häufig im Frühjahr so geworden, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders ist, aber vom Prinzip her ist es ähnlich. Ist natürlich auch dem Klimawandel geschuldet, dass eben im Frühjahr es sehr viel früher warm wird, als das früher noch der Fall war. Aber gleichzeitig auch die Kaltluftvorstöße, die dann gerade im April und um die Eisheiligen rum dann kommen, bis Mitte Mai, dass das teilweise sogar häufiger wird. Und das ist wirklich die größte Stresssituation im ganzen Jahr. Also im Sommer, ah ja, das wächst schon so. Jeden Morgen das Sprenkler anmachen, wenn es halt nicht regnet. Ansonsten wächst das schon. Aber im Frühling bin ich ständig am Rennen. Also jetzt im Moment waren wieder nachts die Tomaten im Gewächshaus mit Vlies abgedeckt. Da muss man morgens früh dann hin, die aufdecken, weil sich das Gewächshaus eben dann sehr schnell wieder aufwärmt. Und das ist schon eine Rennerei. Das kann man nicht anders sagen, ja.
Redest du mit deinen Pflanzen?
Nein,
Okay.
tatsächlich nicht.
Ich hatte
Noch
gerade
nie
so
gemacht.
dieses Bild, wenn du da morgens hingehst und die Tomaten aufdeckst und dann sagst Guten Morgen, wie war die Nacht? Nein.
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben aber auch Kaninchen im Garten und mit denen rede ich. Also
Okay.
wenn jetzt keine Tiere im Garten wären, vielleicht würde ich dann auch den Pflanzen guten Morgen sagen, weil irgendwie muss man ja guten Morgen sagen, wenn man in den Garten kommt. Aber nee, das mache ich tatsächlich nicht. Ich höre das von vielen, die das machen und ich werde das auch oft gefragt, aber nee, tatsächlich nicht.
Also, es funktioniert auch ohne, das ist doch auch schön.
Würde ich mal behaupten, ja.
Klasse. Ich würde ganz kurz gerne nochmal auf Permakultur quasi zurückkommen. Wir haben es ja schon angerissen. Wie setzt du das in deinem Garten um? Weil das ist ja ein ganz großer Trend in den sozialen Medien. Viele wollen da gerne mehr drüber wissen.
Zum einen finde ich, das Wort Trend trifft es ganz gut. Ich finde das ein bisschen problematisch, weil das Wort Permakultur mittlerweile für vieles benutzt wird, was es eigentlich in der Wortschaffung gar nicht war. Also ich sehe unter dem Hashtag Permakultur jetzt gefühlt jeden, der einen Salat ins Hochbeet pflanzt, nennt das dann Permakultur. Ich bin jetzt selbst kein großer Permakulturexperte, aber ich sag mal von dem bisschen Wissen, was ich da in dem Bereich habe, setze ich das einfach vor allen Dingen dahingehend um, dass meine Beete sehr lange bepflanzt sind. Also dieses typische Konzept, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, im Mai alle Pflanzen aufs Beet und zwischen November und April sind die Beete leer, das ist bei mir nicht der Fall. Also da ist definitiv ein permakultureller Ansatz bei mir und ich verwende auch viel Kompost sowohl als Dünger, als Bodenverbesserer, aber eben auch als Mulch, weil bei mir sind die Beete eigentlich bis Dezember immer voll. So, das ist so diese Zeit, wo dann die Herbstkulturen eigentlich alle noch auf dem Beet stehen und dann im Januar ist vieles weg. Im Januar brauche ich nicht anfangen, irgendwas zu säen, das funktioniert nicht. Aber um die Zeit kommt dann eben immer der Kompost und den verteile ich auf den Beeten, arbeite den noch nicht ein, sondern der bleibt einfach erstmal drauf liegen, um da auch die Erosion zu verhindern. Generell einfach, dass der Boden nicht einfach karg da liegt und der wird erst dann eingearbeitet, wenn dann die ersten Aussaaten und Pflanzungen dann je nach Wetter zwischen Februar und März dann eben stattfinden. Und das war es eigentlich zum Thema Permakultur bei mir auch. Also auch das Thema Mulchen im Sommer, auch das ist natürlich gerade in trockenen Sommern ein sehr großes Thema bei vielen im Garten generell. Das funktioniert bei mir einfach nicht, weil zum einen ist meine Fläche zu groß. Ich weiß einfach schlichtweg nicht, wo ich so viel Mulchmaterial herbekommen soll. Und zum anderen habe ich eine riesige Mäuseplage. Also wo auch immer ich Mulch drauflege, sind zwei Tage später Mäuse drin und fressen mir alles weg. Ich habe es ausprobiert, funktioniert bei mir einfach nicht. Der Gedanke ist gut, weil schützt wiederum die Erde vor Austrocknung und gerade in unseren immer trockener werdenden Sommern, zumindest meistens, ist es eine super Sache. Aber ich bin da halt auch immer dafür, und das versuche ich eben auch auf meinen Social-Media-Kanälen, das alles ein bisschen in Anführungsstrichen kritisch zu betrachten und nicht das jetzt als alles als Allheilmittel hinzustellen, das muss so und das funktioniert immer und das ist alternativlos, sondern halt eben auch bei allem ein bisschen die Probleme und meine praktischen Erfahrungen damit reinzubringen. Auch beim Thema Mischkultur ist das so. Ich habe selbst noch nie Effekte bei Mischkultur festgestellt. Ich lese das ganz oft, das macht vom Lesen auch viel Sinn, aber bei mir habe ich noch nie was festgestellt. Und sowas sage ich dann eben auch, das finden nicht immer alle gut, wenn ich sowas sage, aber es ist eben so, das ist meine Art und Weise zu berichten. Und ich will es auch niemandem madig reden. Also wenn jemand das so macht und es funktioniert, unbedingt weitermachen. Bei mir ist es anders und da kommen wir wieder drauf, jeder Garten ist anders und das ist auch beim Thema Permakultur, um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, gewisse Dinge funktionieren, gewisse Dinge mache ich, andere funktionieren nicht, mache ich nicht.
Und das muss jeder für sich selbst ausprobieren, weil jeder Garten ist unterschiedlich.
Genau, ausprobieren ist wirklich das Wort. Einfach machen, gerade die Sachen, die in der Theorie Sinn ergeben, die permakulturell zum Beispiel absolut Sinn machen, kann ich wirklich allen empfehlen. Alles mal ausprobieren, weil wenn es funktioniert, ist es super. Und wenn nicht, dann aber halt auch nicht und auch kein schlechtes Gewissen haben, weil in dem Moment, wo wir selbst Obst und Gemüse herstellen und wenn es nur in einem kleinen Hochbeet ist, wir müssen das nicht kaufen, wir sparen Transportwege, gut fürs Klima, gut für die Umwelt, für alles Mögliche. Wir tun viel. Wir können alle mehr tun, aber wir müssen uns auch in dem Bereich auch immer mal bewusst sein, dass wir schon viel tun. Und auch wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, jetzt kein in Anführungsstrichen schlechtes Gewissen haben müssen, weil wir nicht alles tun, was vielleicht gut wäre.
Immerhin tun wir etwas. Das finde ich auch.
Genau.
Apropos tun. Womit tust du denn am liebsten Dinge im Garten? Im Sinne von, was sind deine liebsten Garten-Gadgets? Gibt es was, auf das du nicht verzichten kannst oder möchtest?
Ja, also den Sprenkler habe ich ja schon genannt. Ja. Also das geht gar nicht mehr ohne. Und ansonsten sind es tatsächlich bei mir die zwei Klassiker, Grabgabel und Hacke. Also ich bin immer wieder dabei, neue Sachen auszuprobieren. Also sobald es irgendwo ein neues Garten-Gadget gibt, wo ich sage, oh, das habe ich noch nie gesehen, ich muss das probieren. Mhm. Aber bei vielen Sachen muss ich dann sagen, ja, nee, brauche ich nicht. Also da bin ich doch relativ konservativ noch eingestellt und sage, mit den Sachen funktioniert's und mehr... Ja, kann man machen, aber bringt mir jetzt relativ wenig Mehrwert. Ich weiß nicht, ob man es jetzt als Garten-Gadget nennen würde, aber was bei mir auch nicht mehr wegzudenken ist, sind meine Anzuchtplatten. Das heißt, die nennen sich auch Quickpot-Platten oder Anzuchtplatten oder wie auch immer man die nennt, findet man unter vielen Begriffen. Das sind halt wirklich größere Platten mit mehreren Löchern, die mit Erde befüllt werden, die nach unten hin offen sind und in der Wanne stehen. Das heißt, ich gieße eben nur in die Wanne, muss die Pflanzen, die meisten zumindest, jetzt Salate oder Kohl oder Erbsen oder was auch immer, muss ich nicht mehr pikieren, sondern sehe das gleich da rein mit der Gießkanne einfach unten in die Wanne Wasser rein und fertig. Mehr muss ich nicht machen. Das steht dann bei mir im Gewächshaus und dann habe ich eine Riesenmenge an Pflanzen mit sehr wenig Arbeit. Und gerade, ich sag mal, für die Mengen an Jungpflanzen, die ich brauche, ist das absolut unverzichtbar.
Okay, dann jetzt noch eine kleine Persönlichkeitsanalyse. Was würdest du sagen, wenn du ein Gartengerät wärest, welches wärst du?
Wahrscheinlich auch der Sprenkler. Der steht immer am selben Platz. Der guckt mal rum, der dreht so ein bisschen seinen Kopf, der sieht, was links und rechts von ihm ist, ist auch wichtig für die Pflanzen. Also ich meine, was wäre mein Garten ohne mich? Dann würde da irgendwas auch wachsen, aber bestimmt kein Gemüse. Und wird aber nicht so oft bewegt im Jahr, sondern der steht da und dann ist gut.
Wie schön. Das heißt, also man kann dich ja wirklich schwer faul nennen, weil du ja wirklich sehr viel tust, aber du stehst gerne rum und schaust es dir auch an. Ist das richtig?
Ja, also ich würde wirklich sagen, mit der Ausnahme von den wirklich sehr intensiven Arbeitszeiten im Jahr, sprich Mitte Mai, wenn die Eisheiligen rum sind, dann nochmal so Anfang Juli, wenn viele Kulturen vom Beet sind und was Neues draufkommt und Mitte August, so das sind so die 3 mal 10 Tage, sage ich, oder 4 mal 10 Tage, Anfang April auch noch. Diese 40 Tage im Jahr sind wirklich Arbeit ohne Ende, also da reden wir dann schon wirklich von, ja, 10 bis 12 Stunden am Tag ohne Wochenende.
Wow.
Aber ansonsten, wenn ich im Garten bin, dann bin ich auch mal 6 Stunden im Garten und laufe nur rum und mache keinen Finger krumm. Also
Ach, wie
das
schön.
kann ich auch und das gehört auch dazu. Also wenn man wirklich den ganzen Tag nur arbeiten würde, dann hätte man natürlich die Ernte immer noch, aber ich will auch wirklich durch meinen Garten laufen und das einfach genießen, wie das aussieht. Und in gewisser Weise muss ich auch sagen, ist für mich der Gemüsegarten und auch der Obstgarten natürlich oder grundsätzlich der Selbstversorgergarten in gewisser Weise auch ein Ziergarten. Also ich finde es einfach wunderschön, wenn dann die Pflanzen alle in Reihe stehen und üppig wachsen und nebendran ist ein Beet, vielleicht mit der gleichen Kultur, die noch 2 Wochen zurück ist, wo man dann den Unterschied sieht zwischen Beet A und Beet B. Das finde ich einfach total schön. Also ich mache das auch wirklich jeden Tag, außer jetzt wirklich an den absolut heftigen Arbeitstagen. Gewächshaus auf, Sprenkler an, Kaninchen rauslassen und dann einfach durch den Garten laufen. Und halt im Sommer oder sobald Erntesaison ist, so richtig Erntesaison, hat man natürlich auch immer irgendwas in der Hand, was man dann isst.
Wie schön. Sind das dann auch so Momente, wo dir neue Gedanken, neue Ideen kommen, was du vielleicht noch verändern willst oder sowas?
Das ist permanent. Also ich hab's ja schon anklingen lassen, ich bin Perfektionist. Also es ist eigentlich jedes Jahr so, gerade am Ende der Saison, wenn ich jetzt nochmal so in gewisser Weise eine Saisonanalyse mache, wo ich jetzt überlege, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was kann ich anders machen, da sitze ich ganz oft da und sage, okay, das und das und das veränderst du jetzt noch und dann hast du das perfekte Konzept und das machst du dann immer so weiter. Das sage ich mir jetzt seit 6 Jahren und das ist am Ende von jeder Saison das Gleiche.
Wie sympathisch. Das heißt, der Perfektionist in dir will gerne, aber er wird immer wieder eines Besseren belehrt.
Ja, und der Perfektionist in mir ist auch im Endeffekt derjenige, der sagt, okay, das musst du jetzt auch noch verbessern. Also das, was du dir letztes Jahr vorgenommen hast, hat alles geklappt. Aber jetzt habe ich ja noch was gefunden, was nicht perfekt ist. Also das ist wirklich im Wandel und ich wage jetzt mal die Prognose, dass es diesen Punkt, wo ich sage, das ist jetzt genau so und so bleibt das. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, wenn es überhaupt passiert.
Okay, dann will ich es natürlich jetzt aber auch gerne konkret wissen. Was ist es denn, wo du aktuell denkst, ah, das verändere ich im nächsten Jahr noch? Oder was ist deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten, wenn du dir jetzt wirklich den Traumgarten zusammenstellen könntest?
Da fehlt noch einiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird aber alles, ich mache jetzt kein großes Fass auf, aber ich erwähne es trotzdem kurz, das wird im Endeffekt alles wieder eingefangen von Verordnungen und Richtlinien gesetzlicher Natur. Ich hätte gerne ein größeres Gewächshaus. Darf ich nicht bauen. Damit wäre die Selbstversorgung, wo ich vorher von 10 Monaten gesprochen habe, da könnten wir auf 11 kommen mit einem größeren Gewächshaus. Weil gerade hinten raus im Herbst dann da vieles eben nicht bis Dezember noch durchhält wie im Freiland, sondern vielleicht bis Anfang Februar. Das darf ich aber einfach schlichtweg nicht bauen, aus baurechtlichen Gründen. Dasselbe gilt für die Lagerung. Auch da, das ist sehr stümperhaft, was ich da mache. Also die Kartoffeln lagern in Steigen bei uns im Fahrradschuppen. Die Äpfel sind bei meiner Freundin in der Garage, weil das Klima besser ist. Die Karotten sind im Garten, in der Hütte. Also das ist alles so zusammengewürfelt. Ich hätte sehr gerne so einen richtig schönen Erdkeller, so mit, sagen wir mal, 5, 6, 7 Quadratmetern, schön gewölbemäßig gemauert. Wenn das dann auch noch da wäre, wäre die Lagerung nochmal von eigentlich allen Kulturen nochmal 1 bis 2 Monate länger möglich, dann wäre die Selbstversorgung 12 Monate ohne Probleme möglich mit Obst und Gemüse. Aber auch das darf ich nicht bauen. Und dann wären wir auch beim Thema Tiere. Auch Hühner sind bei meiner Freundin im Garten. Kaninchen sind bei mir. Und nein, wir essen die Kaninchen nicht. Ich werde das oft gefragt. Es war tatsächlich mal angeplant. Also Hühner haben wir schon Suppe von gemacht. Kaninchen war auch gedacht, aber die sind mir zu süß. Die werden gestreichelt jeden Tag. Das kann ich einfach nicht. Bei den Hühnern ist es kein Problem. Da habe ich nicht so den Bezug zu. Aber die Nutztierhaltung würde ich auch gerne ausbauen. Also ich hätte gerne noch Enten und Gänse zum Beispiel. Aber auch das ist ein Bau von einem weiteren Stall mir leider nicht erlaubt. Also da sind einfach leider die Gesetze, die da eine Grenze setzen, was eben als, und das ist eben das Problem, als Hobbygärtner, weil gesetzlich bin ich nichts anderes, ich bin kein Landwirt, was eben als Hobbygärtner erlaubt ist und was nicht. Und an der Grenze bin ich jetzt schon, mehr geht nicht. Und da ist für die Zukunft schon der Gedanke, dass man es eben mit dem Thema Landwirtschaft eventuell versucht. Also das Ganze wirklich nur auszubauen, um zu schauen, wann darf man denn als Landwirt sich bezeichnen, dass ich eben größere Gewächshäuser, Tierställe und so weiter bauen darf. Das steht jetzt wirklich auf der Agenda für die Zukunft, weil da ist wirklich noch das größte Verbesserungspotenzial.
Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann sprechen
wir. Ich werde berichten.
Ja, dann sprechen wir dich hoffentlich wieder. Genauso. Das wäre wirklich, wirklich toll. Weil ehrlich, was du gerade getan hast in den letzten 40 Minuten ungefähr, war sehr, sehr inspirierend. Du hast da ganz viele wunderschöne Sachen gesagt, die ich mir alle notiert habe und hoffe, jetzt halbwegs zusammenfassen zu können. Es war wunderschön zu sehen, wie du dich selbst als Perfektionisten beschreibst und dann dieses Dilemma immer wieder auch angeführt hast, dass dieser Perfektionismus eben unterbrochen oder zumindest gebremst wird von der Natur und dir auch so ein bisschen gezeigt wird, ja, du musst halt Geduld haben und du musst damit leben, wie die Natur lebt. Und das ist ja eigentlich eine richtig schöne Lehre. Ich würde weiter zusammenfassen, dass deine Tipps für Gartenanfänger sind, zuerst Obstbäume pflanzen, weil sie am meisten Zeit brauchen, eine Bodenanalyse und den Boden im Laufe der Zeit verbessern, da gehört auch wieder viel Geduld dazu. Und bei Anfänger pflanzen, Kartoffeln, Mangold, Zuckermais, Zucchini habe ich mir notiert und vielleicht mit Tomaten, Gurken und Möhren noch ein bisschen Zeit lassen, bis man es mehr fühlt. Ist das soweit richtig?
Das war eine sehr schöne Zusammenfassung.
Fantastisch. Mein absoluter Lieblingstipp von dir war, nicht auf alle Tipps zu hören, weil jeder Garten genau anders ist. Das finde ich großartig und sympathisch. Und ich
aber
glaube,
auf den Tipp auf jeden Fall hören.
Auf den Tipp?
Nicht auf alle, aber auf den auf jeden Fall.
Alles klar. Ja, ich glaube, damit ist wirklich alles gesagt und ich hoffe, allen, die jetzt zuhören, kribbelt es genauso in den Fingern wie mir, denn das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar bei iTunes oder bei dem Podcast-Anbieter, über den ihr den Podcast hört. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön, Nico.
Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.